¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Mag sein, dass Berlin im Fußballrausch liegt. Mag sein, dass MitstreiterInnen, von denen Mensch es nie erwartet hätte, in Public-Viewing-Zonen fiebern. Euer Onda-Info-Team hat dennoch einige standhafte ausfindig machen können, die auch dieses Onda-Info für euch auf die Beine zu stellen vermochten. Onda-Info Nummer 134. Willkommen zu einer alternativen WM-Berichterstattung. Garantiert fußballfrei bleibt unser erster Beitrag. Es geht um Kolumbien, um Menschenrechtsverletzungen und um europäische Wirtschaftsinteressen. Die Brücke zwischen Kolumbien und der WM schlägt Coca-Cola, ein Unternehmen, das nicht nur WM-Hauptsponsor ist, sondern auch beschuldigt wird, kolumbianische Gewerkschafter beseitigt zu haben. Wir schauen zurück auf die Fußball-WM von 1978 in Argentinien, die laut des damaligen DFB-Präsidenten Hermann Neuberger so wunderbar reibungslos verlief, weil eben die Militärs dort an der Macht waren. Sportlich messen sich die Ex-Weltmeister Argentinien und Uruguay ja nicht in diesen Tagen, dafür aber gerichtlich. Dazu eine Nota. Und eine weitere Nachricht legt den Verdacht nahe, dass sich Mexiko anschickt, immerhin Knüppelweltmeister zu werden, sollte es fußballtechnisch auch dieses Mal wieder nichts werden. Zum Schluss des Infos haben wir noch einen Literaturtipp für euch. Und wie könnte es anders sein, geht es auch darin um Fußball.
Uruguay, Argentinien. Konflikt um Zellulosefabriken vor Gerichtshof in Den Haag. Der Konflikt zwischen Argentinien und Uruguay über den Bau zweier Zellulosefabriken am Ufer des Rio Uruguay entscheidet sich nun vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Ursprung des Konflikts ist die Befürchtung Argentiniens, dass die von Uruguay geplanten Zellulosefabriken den Grenzfluss zwischen den beiden Ländern verschmutzen. Außerdem klagte Argentinien den Nachbarstaat an, weil Uruguay den Bau der Fabriken genehmigte, ohne sich vorher mit Argentinien abzustimmen. Nach einem 1975 geschlossenen Vertrag müssen alle Unternehmungen, die das Wasser des Grenzflusses betreffen, zwischen beiden Nationen abgestimmt werden. Der Konflikt um die Fabriken spitzte sich in den letzten Monaten noch zu, als argentinische Umweltschützer eine Brücke über den Rio Uruguay besetzten. Die Blockade bringt für Uruguay einen wirtschaftlichen Verlust in Höhe von bislang rund 400 Millionen US-Dollar mit sich. Doch Uruguay verteidigt das geplante Projekt weiterhin. Es handelt sich um die größte Investition in der Geschichte des Landes mit einem Umfang von 1,7 Milliarden US-Dollar. Die Entscheidung des Gerichts über den von Argentinien beantragten Baustopp wird Mitte Juli erwartet.
Wieder brutaler Polizeieinsatz in Mexiko. Nach den Polizeiübergriffen in San Salvador Atenco sind die mexikanischen Sicherheitskräfte erneut brutal gegen Demonstranten vorgegangen. Am frühen Morgen des 14. Juni räumten mehrere Hundertschaften verschiedener Polizeieinheiten unter massivem Einsatz von Tränengas und Luftunterstützung den Zócalo von Oaxaca. Der zentrale Platz der Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca war seit dem 22. Mai von bis zu 40.000 Lehrerinnen und Lehrern besetzt, die mit dieser Aktion Verbesserungen im Bildungssystem sowie eine Gehaltserhöhung forderten. Die Räumung forderte nach Angaben der Lehrergewerkschaft mindestens 4 Tote. Etliche Demonstranten wurden verhaftet. Menschenrechtsorganisationen haben den Gouverneur des Bundesstaates Oaxaca, Ulises Ruiz, sowie die Bundesregierung in Mexiko-Stadt für die angewandten brutalen Methoden scharf kritisiert. Zu den Vorfällen in Oaxaca findet ihr einen Korrespondentenbericht auf unserer Homepage www.npla.de/onda.
Anfang Juni, nur wenige Tage nach den Präsidentschaftswahlen in Kolumbien, bei denen der ultrarechte Präsident Uribe erneut im Amt bestätigt wurde, fand im Deutschen Bundestag eine öffentliche Anhörung der Linksfraktion zu Kolumbien statt. Thema war nicht zuletzt auch die europäische und deutsche Kolumbienpolitik. In der folgenden Audiocollage hört ihr Heike Hensel, entwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Naka Mandinga, afrokolumbianischer Aktivist und Mitbegründer der Organisation Proceso de Comunidades Negras, PCN, Bettina Reitz von der Informationsstelle Lateinamerika und dem Misereor-Länderreferent für Kolumbien, Stefan Ofteringa. Heike Hensel.
Es gibt zwei Bewegungen innerhalb dieses Kontinents. Es gibt neue Hoffnungsträger, die wir erleben, starke soziale Bewegungen in vielen Ländern, die sich gegen neoliberale Politik zur Wehr setzen. Es gibt parallel aber leider auch immer noch viele Länder, in denen dieser Prozess ganz anders aussieht, in denen es auch Bewegungen gibt, aber die unter viel schwierigeren Bedingungen versuchen, alternative Entwürfe für ihre Rechte zu kämpfen. Solch ein Land ist Kolumbien. Die Menschen in Kolumbien brauchen unsere Solidarität. Kolumbien ist ein Land, das eine jahrzehntelange Gewalt erlebt. Auch ein, würde ich sagen, etwas vergessenes Land. Die internationale Aufmerksamkeit hat sich in den letzten Jahren nicht auf Kolumbien gerichtet, obwohl die Situation für die Menschen immer schwieriger geworden ist, die Menschenrechtssituation.
Nacamandinga.
Bis heute sind 14 meiner Angehörigen durch Paramilitärs ermordet worden. Ich selber habe 3 Attentate überlebt. Und ich sehe besorgt, dass das Gesetz zur Gerechtigkeit und Wiedergutmachung nicht die minimalsten Garantien dafür beinhaltet, dass die Welt erfährt, dass meine Angehörigen, die als Guerilleros etikettiert gestorben sind, in Wirklichkeit keine Guerilleros waren.
Heike Hense.
Kolumbien hat zum ersten Mal überhaupt eine Wiederwahl eines Präsidenten erlebt. Nach einer Verfassungsänderung, die Uribe durchgesetzt hat, war es möglich, dass er zu einer zweiten Amtszeit antritt. Und es gab natürlich für viele Befürchtungen, dass Uribe dann auch automatisch gewinnt, aufgrund der Strukturen, die sich in den letzten Jahren etabliert haben. Und es hat Auswirkungen auf die internationale Gemeinschaft und auf das Verhältnis zu Kolumbien. Das habe ich jetzt schon erlebt, als ich in meinem Ausschuss gesprochen habe, dass eigentlich alle Fraktionen gesagt haben, ja, Uribe ist ja mit einem großen Erfolg von mehr als 62% gewählt worden. Es hat nicht mal eines zweiten Wahlganges bedurft und damit ist seine Politik, die in den letzten Jahren geblieben wurde, auch legitimiert worden, obwohl es ja viele Informationen gibt von Menschenrechtsgruppen, die eine ganz andere Entwicklung festgestellt haben.
Bettina Reif.
Die Erklärung, die EU herausgegeben hat, jetzt zu den Präsidentschaftswahlen, die möchte ich jetzt zitieren und dann interpretieren. Die Europäische Union hat mit Befriedigung die Durchführung freier Wahlen am 28. Mai 2006 in Kenntnis genommen und drückt Präsident Álvaro Uribe seinen herzlichen Glückwunsch für seinen klaren Sieg und sein zweites Präsidentschaftsmandat aus. Tonung freie Wahl. Die EU vertraut darauf, dass das zweite Mandat von Präsident Uribe der Regierung Kolumbiens erlauben wird, bei ihren Anstrengungen zur Etablierung eines Rechtsstaates im ganzen Land und bei dem Kampf gegen den Terrorismus und der illegalen Drogenproduktion sowie Drogenhandel fortzufahren. Die EU bestätigt erneut ihre Solidarität mit dem kolumbianischen Volk. Was jetzt wichtig ist in dieser Verlautbarung, die ist sehr ähnlich wie also sonstige Verlautbarungen jetzt der EU zu Kolumbien, auch von dem Europäischen Rat, aber es gibt doch eine ganz kleine Veränderung, finde ich. Es gibt eine rückhaltlose, bedingungslose Unterstützung der Regierungspolitik. Das heißt also auch eine uneingeschränkte Unterstützung der Repressionspolitik von Uribe, die ja normal bezeichnet wird mit Kampf gegen Terrorismus, das ist ja die Repressionspolitik. Und es ist, was sehr wichtig ist, das wahrzunehmen, es ist eine ganz bewusste Nichtwahrnehmung des kolumbianischen Staates als Konfliktakteur, als aktuell gemachten Konflikt, was einfach auch noch humanitär völkerrechtlich ist.
Stefan Ofteringer.
Man sagt, man arbeitet für Frieden, man sagt, man setzt sich für Menschenrechte ein, aber von welchem Friedensgedanken und von welcher Analyse des bewaffneten und sozialen Konflikts in Kolumbien geht man aus? In unseren Diskussionen mit den verantwortlichen Institutionen hat sich in letzter Zeit, und ich spreche von den letzten 18 Monaten, verstärkt herausgestellt, dass man nicht mehr, wie das durchaus früher mal der Fall war, akzeptiert, dass es eine strukturelle staatliche Verantwortung, zum Beispiel für den Paramilitär, gibt. Heute ist die Lesart in der Bundesrepublik wie in vielen anderen europäischen Ländern, Bettina Reis hat es angedeutet, Paramilitärs und Guerilla gelten als Dritte in einem Konflikt, die der Regierung gegenüberstehen. Was für eine Lesart ist das? Sie entspricht weder der aktuellen Lage, aber es entspricht auch nicht dem historischen Verhältnis. Ich empfehle Geschichtsunterricht in der Zeit. Der Staat ist strukturell verantwortlich für die Genese der Paramilitärs, für ihre strategische Aufstellung. Es gibt aktuell in den letzten 6 Monaten 3 Urteile des Interamerikanischen Gerichtshofs zu dieser Frage. Wir haben die Befürchtung, dass diese Fakten, die auf dem Tisch liegen, ignoriert werden.
Wenn, wie die EU sagt, sie die demokratische Zivilgesellschaft fördern will, dann muss die EU diese autonom fördern und nicht an die Regierung angekoppelt.
Nacamandinga. Wir empfehlen den europäischen Regierungen, Kriterien für Kooperationsabkommen mit Kolumbien festzulegen. Denn wir können beobachten, dass das Geld, das augenscheinlich zur Durchführung sozialer Programme in Kolumbien angefragt wird, in den Krieg fließt. Und wir Afrokolumbianer, Indigenas und Kleinbauern sind am stärksten vom Krieg betroffen.
Que se está solicitando recursos para adelantar supuestamente programas sociales en Colombia, pero vemos que el dinero va a fortalecer la guerra. Y como comunidades afrodescendientes, al igual que los hermanos indígenas y campesinos, somos las principales víctimas de la guerra que se implementa en Colombia.
Viejo Francisco, recibe al público. El lunático volvió a recibir las cuestiones de invierno, que se ha gallado su garbanzito. Y la banda,
Kurz vor der WM am Jahnstadion im Prenzlauer Berg in Berlin. Es regnet fein, nur wenige haben zu der Sponsoring-Veranstaltung von Coca-Cola gefunden. Auf einem Fußballplatz neben dem Stadion kämpfen zwei Freizeitkicker-Teams um die letzten Eintrittskarten für ein WM-Spiel. Als Sponsor hat Coca-Cola jede Menge Eintrittskarten von der FIFA bekommen. Rund 40 Millionen Euro hat Coca-Cola ausgegeben, um mit dem Titel offizieller Partner der FIFA WM 2006 Trademark werben zu dürfen. Jetzt läuft die Werbemaschinerie des Brausekonzerns auf Hochtouren. Von Österreich bis Korea wird Fußballfreunden eingehämmert, dass die braune Brause und das runde Leder zusammengehören.
We all speak football, Coca-Cola!
Wer mich vom Kittag macht, der Raum mit der Gäbe.
Auch bei der Veranstaltung in Berlin hängen überdimensionale Werbebanner am Spielfeldrand des verregneten Sportplatzes. Deutschland, so die Message des Unternehmens, wird Fußball-Weltmeister und Coca-Cola unterstützt die Mannschaft. Vor der Veranstaltung heben sich aber kritische Stimmen.
Hallo Coca-Cola-Werbeveranstaltung. Hier ist die Anti-Coca-Cola-Veranstaltung.
Vor den Toren der Sportanlage haben sich etwa 50 Gegner des Konzerns eingefunden. Ihr Vorwurf formuliert Raul Zelig von der Kolumbien-Kampagne.
Es hat natürlich zu tun mit der Kampagne gegen Coca-Cola, die international läuft. Die stützt sich darauf, dass Coca-Cola in verschiedenen Ländern eine sehr aggressive Politik gegen Belegschaften macht. Im speziellen Fall unterstützen wir kolumbianische Arbeiter und Arbeiterinnen. In Kolumbien sind 9 Gewerkschafter seit 1996 bei Coca-Cola erschossen worden. Es sind ganze Belegschaften dazu gezwungen worden, aus der Gewerkschaft auszutreten.
Schwerwiegende Vorwürfe, die kolumbianische Lebensmittelgewerkschaft Sinaltrainal erhoben hat. Sinaltrainal hat vor 4 Jahren mit einer internationalen Kampagne gegen Coca-Cola begonnen, um die Unternehmenspolitik in Kolumbien der Weltöffentlichkeit bekannt zu machen. Edgar Paez von der Gewerkschaft Sinaltrainal.
Denunciamos el asesinato de varios trabajadores miembros de Sinaltrainal. Uno de ellos, el que menciona en la planta de Carepa en el Urabá antioqueño.
Es geht uns einige ermordete Mitglieder unserer Gewerkschaft Sinaltrainal. Einer von ihnen war Isidro Segundo Gil, der in der Abfüllanlage von Carepa aktiv war. Er wurde am 5. Dezember 1996 auf dem Werksgelände von Paramilitärs ermordet und war der letzte von insgesamt 4 ermordeten Mitgliedern unserer Gewerkschaft. Am folgenden Tag brachen die Paramilitärs in das Gewerkschaftshaus ein und zündeten es an. Die Computer nahmen sie einfach mit. Noch einen Tag später haben die Paramilitärs alle Arbeiter auf dem Betriebsgelände der Abfüllanlage versammelt und forderten sie auf, aus der Gewerkschaft auszutreten. Andernfalls würden auch sie getötet. Die Arbeiter unterzeichneten daraufhin die Austrittserklärung und das Unternehmen teilte dem Arbeitsministerium daraufhin mit, dass die Belegschaft entschieden hat, aus der Gewerkschaft auszutreten.
Im vom Bürgerkrieg zerrütteten Kolumbien werden jährlich etwa 100 Gewerkschafter ermordet. Die meisten Morde gehen auf das Konto von paramilitärischen Organisationen. Es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass Coca-Cola die Situation der Rechtlosigkeit ausnutzt und sich der paramilitärischen Gruppen bedient. Das Ziel, unbequeme Gewerkschafter loszuwerden.
La política de la compañía en Colombia ha sido exactamente igual. O sea, en todas las plantas de Coca-Cola.
Die Politik des Unternehmens ist im ganzen Land die gleiche. In allen Fabriken von Coca-Cola gibt es Repression, es gibt Erpressung, es werden Leute entlassen, Abfüllanlagen geschlossen. Es gibt Fälle, bei denen Coca-Cola behauptet hat, dass Gewerkschaftsmitglieder der Guerilla angehören. Das hat die Paramilitärs auf den Plan gerufen, die organisierten Kollegen zu bedrohen und zu verfolgen. Außerdem hat Coca-Cola Gewerkschafter bei den kolumbianischen Behörden angezeigt, terroristische Aktivitäten zu unternehmen.
Mit dieser Politik ist es gelungen, in der Abfüllanlage in Carepa die Arbeitsbedingungen der Unternehmensleitung durchzusetzen.
Die Arbeiter haben natürlich jetzt viel schlechtere Arbeitsbedingungen als früher.
Von den 8.500 Arbeitern, die in Kolumbien bei Coca-Cola arbeiten, sind heute mehr als 90% Leiharbeiter. Diese verdienen oft weniger als den Mindestlohn und müssen über 16 Stunden am Tag arbeiten. Eine Situation, die durch die Vertreibung der Gewerkschaft erreicht wurde. Mit den Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien soll Coca-Cola während der WM konfrontiert werden. Die Aktivisten in Berlin erhoffen sich, dass ihr Beispiel der Kundgebung gegen Coca-Cola Schule macht.
Was wir uns erwarten, ist, dass ähnlich wie in Italien, dass von Leuten auch in eigenständig aufgegriffen wird. Wir können als eine Kampagne, die sehr klein ist, wir können nicht dafür sorgen, dass es zu Demonstrationen und Protestaktionen während der WM kommt, sondern wir können nur Informationen verbreiten, damit Leute darauf aufmerksam werden, was machen.
Proteste machten Anfang des Jahres während der Olympischen Spiele in Turin Sponsoring-Aktionen von Coca-Cola zum Flop. Bei der Olympiade gab es viele Aktionen gegen den Brausehersteller und seine Unternehmenspolitik. Mehr Infos unter www.kolumbienkampagne.de. www.kolumbienkampagne.de.
Das Spiel ist zu Ende. Der neue Weltmeister heißt Argentinien. Der Kommentar des Sportreporters José María Muñoz kennt kein Halten. Von ohnmächtigen und weinenden Spielern ist die Rede, von einer Polizei, die versucht, die begeisterten Zuschauer am Eintritt ins Stadion zu hindern, damit der Präsident dem Mannschaftskapitän den Siegerpokal übergeben kann. An diesem 25. Juli 1978 gewinnt das Gastgeberland Argentinien mit 3:1 Toren gegen Holland das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Knapp 80.000 Fans haben sich im River Plate Stadion am nördlichen Stadtrand der Hauptstadt Buenos Aires versammelt, um das Sportereignis live mitzuverfolgen. Ein Rekord, der auch den damaligen Trainer César Luis Menotti beeindruckte.
Als alles vorbei war, spürten wir deutlich, dass das ganze Land uns dabei begleitet hatte. Wir waren glücklich, dass es uns gelungen war, mit unserem Sieg derartige Gefühlsausbrüche hervorzurufen und unser Land, wenn auch unterbewusst, an die Weltspitze zu führen.
Ein durchaus zwiespältiges Erfolgserlebnis. Denn zur gleichen Zeit herrschte in Argentinien seit mehr als einem Jahr Staatsterrorismus. Alle Menschen, die Militärdiktatur unter General Rafael Videla als subversiv einstufte, wurden gewaltsam verfolgt, ermordet, ins Exil getrieben oder verschwanden, meistens für immer. Das Turnier diente dem Regime dazu, seine Ungerechtigkeiten gegenüber dem Ausland zu vertuschen und sich als Saubermann darzustellen. Wenige Kilometer vom River Plate Stadion entfernt liegt die ESMA, die Mechanikerschule der Marine, in den 70er Jahren eine der schlimmsten Folterstätten Lateinamerikas. Einige Überlebende berichteten später, dass sich dort das Jubeln der Fans und die schmerzhaften Schreie der Mitgefangenen zu einer unerträglichen Geräuschkulisse vermengten. Ebe de Bonafini ist eine der Gründerinnen der Madres de la Plaza de Mayo, einer Gruppe von Frauen, die seit April 1977 öffentlich dafür demonstrierte, dass ihre entführten Kinder wieder auftauchten. Über die WM 1978 sagt sie heute:
Ich Natürlich kann man niemanden dafür verurteilen, dass er sich freute, wenn ein Tor fiel. Auch in meiner Familie wurden die Tore und Siege gefeiert. Aber während mein Mann vor dem Fernseher saß und jubelte, bin ich meistens in die Küche gerannt und habe geheult.
Für die Madres de la Plaza de Mayo und andere Kritiker der Diktatur schuf die WM aber auch die Gelegenheit, ausländische Presse zumindest heimlich über die Verhältnisse im Land zu informieren. Nicht zuletzt deshalb wurde in einigen europäischen Ländern wie Holland und Frankreich das Regime von den politischen Verantwortlichen gerügt und sogar der Boykott des Turniers ernsthaft in Betracht gezogen. In Deutschland dagegen gab es von offizieller Seite und vom damaligen DFB-Präsidenten Hermann Neuberger keine Kritik an den Militärs, im Gegenteil.
Neuberger hat damals gesagt, wenn nicht durch die Veränderung von 1976 die Situation in Argentinien stabilisiert worden wäre, dann fände heute keine Weltmeisterschaft in Argentinien statt. Also das heißt, so wie die deutsche Bundesregierung doch eine stille Sympathie für die Militärdiktatur hatte, so wurde das jetzt ganz klar von dem damaligen Präsident des DFB ausgedrückt. Das heißt, die sorgen für Ruhe und Ordnung, dann können wir gut Fußball spielen. Und solche Äußerungen sind natürlich makaber.
Sagt der Pfarrer Kuno Haug, der damals die Kampagne Fußball ja, Folter nein von Amnesty International unterstützte. Wie weit die Zivilcourage von Sportlern gehen muss, will er offen lassen. Mindestens müsse man das Unrecht im Nachhinein ansprechen. Ähnlich sieht es Claudio Moresi, ehemaliger Profifußballer, Bruder eines Verschwundenen und heute Staatssekretär für Sport im argentinischen Kulturministerium. Die Siegerelf von 1978 müsse sich aber nicht schämen.
Man muss den zeitlichen Kontext berücksichtigen. Oft wird im Nachhinein von den Sportlern gefordert, dass sie Haltungen einnehmen, die von politisch viel mächtigeren gesellschaftlichen Gruppen damals nicht bezogen wurden. Meiner Meinung nach haben die Fußballer ihre Aufgabe erfüllt und einfach gut gespielt. Wie die Militärdiktatur diesen Erfolg für sich verwendete, steht auf einem anderen Blatt. Denn es ist nicht typisch argentinisch, dass Diktaturen Kultur und Sport für sich auszunutzen wissen. Der Fußball ist Teil einer Realität, die weit über den Fußball hinausreicht. Und er ist wichtig als Spiegel globaler Realität. Anders ausgedrückt, um die Welt zu verstehen, ist es sicherlich nicht schlecht, sich in die Fußballwelt zu vertiefen.
Dieses Zitat von Eduardo Galeano, Uruguays berühmtem Schriftsteller und großem Fußballfan, fasst gut zusammen, unter welchem Blickwinkel sich das neue Buch von Dario Azzellini und Stefan Timmel dem Thema Fußball nähert. Futbolistas, Fußball und Lateinamerika, Hoffnung, Helden, Politik und Kommerz, erschienen im Verlag Assoziation A, sticht aus der Flut der Bücher, die aktuell zur Fußball-WM erschienen sind, hervor. Die beiden Herausgeber arbeiten seit Jahren zu Lateinamerika, haben zahlreiche lateinamerikanische Länder immer wieder bereist bzw. dort gelebt. Ihnen schwebte ein Buch jenseits der oberflächlichen Hymnen auf die heile Fußballwelt vor. Nicht zuletzt wollte man aufräumen mit zahlreichen Klischees, die über den lateinamerikanischen Fußball existieren, so Stefan Timmel.
Im Grunde war so eine Motivation, dass wir auch von der Berichterstattung, jetzt gar nicht mal in Büchern unbedingt, sondern in den Kommentaren, in Länderspielen etc. etc., also diese ganze Art der Berichterstattung über den lateinamerikanischen Fußball im Besonderen, aber in generell auch über außereuropäischen Fußball, wir ein bisschen überdrüssig waren, dieser dauernden Klischees, die wiederholt werden, diese Mythen, die nicht stimmen, Geschichten, die erfunden werden etc. und dass einfach ganz, ganz viel Unwissenheit und auch Falschheiten verbreitet werden. Und wir gedacht haben, okay, wir versuchen mal anlässlich der WM dem etwas entgegenzusetzen und einfach rund zu fragen, wer hätte Interesse an so einem Projekt mitzuarbeiten.
Denn wer kennt sie nicht, die typischen rhetorischen Versatzstücke und exotisierenden Worthülsen, die die Welt der Fußballkommentare ausmachen? Erinnert sei nur an das vielbeschworene Wort vom Samba-Fußball, das gerade in diesen Tagen der WM wieder Hochkonjunktur hat. Aber es gibt auch Verklärungen und Irrtümer viel schwerwiegenderer Art, wie Dario Azzellini hervorhebt.
Nehmen wir den angeblichen Fußballkrieg zwischen El Salvador und Honduras, den jeder Sportreporter zum Besten gibt, nach dem Motto, so sind sie eben, die Latinos, hitzig und weiß nicht was. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Der Krieg hatte ökonomische Hintergründe, wie andere Kriege auch. Also auch in Lateinamerika wird es keinen Krieg wegen Fußball geben.
Unter anderem solchen, aber auch vielen weiteren Klischees und Mythen über den lateinamerikanischen Fußball wollten die Herausgeber etwas entgegensetzen und fragten zahlreiche Personen an, ob sie für dieses Projekt zu begeistern seien. Entstanden ist so ein Buch, das 46 Texte von insgesamt 34 Autorinnen versammelt, die mit viel Begeisterung und in ganz unterschiedlichen Formaten über eine stille Leidenschaft von sich geschrieben haben. Dabei wollte man aber nicht nur die schönen Seiten des Fußballs beleuchten, wie Dario Azzellini betont.
Und in unserem Buch geht es eben zwar auch um die schönen, um die netten Seiten des Fußballs, aber es geht halt eben auch ganz klar um die Schattenseiten des Fußballs in einem globalisierten Business, wie das eben beim Fußball ist, einem Showbusiness.
Und Schattenseiten gibt es viele. Davon zeugen die Beiträge des Bandes, die sich mit der Kommerzialisierung und sogenannten Flaneurisierung des Fußballs oder den Arbeitsbedingungen in den Billiglohnfabriken der Sportartikelhersteller befassen. Zwei weitere Beiträge beschreiben die unrühmliche Rolle, die der DFB und die Mehrheit der deutschen Medien während der Fußball-WM 1978 in Argentinien spielten, als in dem südamerikanischen Land eine Militärdiktatur herrschte, die rund 30.000 Opfer fordern sollte. Während in Argentinien massenweise Leute verschwanden und gefoltert wurden, lobte der damalige DFB-Präsident Hermann Neuberger die Macht der Generäle, die den reibungslosen Ablauf der WM garantiert hätte. Nicht zuletzt treten die Schattenseiten des Fußballs dann deutlich hervor, wenn es um das Thema Spielerhandel geht. Martin Ling, Mitautor von Footballistas, beschreibt in seinem Beitrag sehr anschaulich die Marktgesetze, die finanzstarken Akteure und schmutzigen Praktiken dieses Spielerhandels.
Es spiegelt sich im Fußball eben auch, ja, die generelle Kluft zwischen Nord und Süd, und letztendlich ist der Norden derjenige, der eben wegen dem Geld den Ton angibt. Das sieht man ja auch daran, dass fast alle wichtigen lateinamerikanischen Spieler inzwischen in Europa tätig sind und Lateinamerika und Afrika da einfach ja eigentlich nur auf Nachwuchs setzen kann in den eigenen Ligen und letztendlich da nur als Rohstofflieferant wie eben auch sonst im Welthandel für den Norden dient. Also letztendlich hat sich das, was sich im Welthandel abspielt, spiegelt sich im Weltfußball jetzt immer stärker wieder. Auch diese Globalisierungstendenz, also es ist irgendwie so die große Welt im Kleinen. So, ne?
Doch neben all den wichtigen und kritischen Beiträgen zu den Schattenseiten eines globalisierten Fußballs kommen die Freude und Begeisterung für das Schöne und die Helden des Fußballs in Footballistas nicht zu kurz. Das hängt auch damit zusammen, dass die Herausgeber und verschiedene Autoren des Buches es verstehen, jenseits der einfachen Behauptung von der Existenz eines linken Fußballs aufzuzeigen, wie sehr der alltägliche Straßenfußball, der Fußball von unten, die soziale Emanzipation fördert. Denn letztlich ist Fußball ein solidarisches und kollektives Spiel, das überall gespielt werden kann und das in Lateinamerika noch wesentlich stärker als in Europa mit kulturellen, sozialen und politischen Projekten verknüpft ist. Denn wie sagte schon, zugegebenermaßen recht optimistisch, der argentinische Intellektuelle Guillermo Almeida:
Die Isolierung kann mit einem Fußball durchbrochen werden. Mit ihm können viele virtuelle Tore gegen die Macht und das System geschossen werden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.